Nee. Warte, Stab. Ah!
Bist du am Start?
Nee, Moment. Meine Maus ist irgendwie im Arsch. Das ist mega
scheiße.
Scheiße. Klickt manchmal einfach doppelt und dann fliegen ihr die Fenster durch die Gegend. Das ist der Wahnsinn.
Wie bei Beatrix von Storch. Die ist doch auch auf der Maus ausgerutscht.
Ja, genau. Bei mir hat das, glaube ich, nicht so weitreichende Konsequenzen.
Hoffentlich.
Ja, wollen wir es hoffen, ja.
Hallo und herzlich willkommen zum 102. Das spricht sich so komisch. 102. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Beyoncés Album-Film Lemonade, Adam Greens Pappmaché-Drogenmärchen Aladdin und das Heroin-Drama Heaven Knows What, das ab sofort in deutschen Kinos ist. Mein Name ist Christian Eichler und an meiner Seite sind heute Horst Lukas Diestel.
Hi.
Und Maximiliane Hecke.
Hallo. Hello
die berühmte again. Deutsche Synchronsprecherin. Mhm. Schön, dass du wieder bei uns dabei bist.
Ja, ja, ich freue mich auch. Danke
das
für die Einladung.
Das hat natürlich einen Grund und das wird viele Hörer und vor allem Hörerinnen traurig stimmen. Malte und Max sind ab sofort nicht mehr im Pencast dabei. Die sind zu Radio 1 gegangen, auf den Sendeplatz von Sanft und Sorgfältig, der frei geworden ist. Jeden Sonntag um 16 Uhr kann man dann die neue Sendung Prolls wie wir, Snips going loco hören, in der Max Malte erklärt, wie man richtig abcornert. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, so ich habe denen eh nie so richtig zugehört, wenn die das gesagt haben. Und jetzt haben wir immerhin 33% Frauenquote im
Yay.
Pencast. Das ist eine gute Quote und auch gut für die Quote wahrscheinlich, ne?
Ich habe das aber auch gemerkt. So, ich stand neulich irgendwo rum und dann meinte jemand, ey, du bist doch aus diesem Podcast. Und ich meinte so, ja, klar. Und dann so, ich finde den einen so witzig, wie heißt der denn? Und ich meinte, ja, Christian? Und nee, Christian meine ich nicht. Und dann muss ich echt eine Weile überlegen, wer noch mit.
Meinst du mich?
Ja.
Also,
ja, meinst du mich?
Ja, auf jeden Fall, ja. Die sind jetzt weg. Warum wir heute so eine komische Themenzusammenstellung haben, ist, weil die kurzfristig dann weg mussten, nicht mitmachen konnten.
Weil ich
und ich wollte
Frau
eigentlich
bin.
Ja den großen Musikcast machen. Eurovision Song Contest, Beyoncé's Lemonade und Adam Greens Aladdin. Aber wir mussten jetzt früher aufnehmen. Ist jetzt Freitag, das heißt, der ESC ist erst morgen und deswegen können wir den nicht gucken und drüber reden. Ich glaube, Horst, du freust dich ein bisschen darüber.
Ich freue mich mega darüber.
Freue mich sehr auf den ESC und vor allem auf Peter Urban. Ich wäre so ein bisschen der neue Peter Urban werden, also
Urban?
der diesen Eurovision Song Contest kommentiert. Das ist der deutsche Kommentator, der das macht und sich immer höllisch darüber aufregt, wie stümperhaft die Performances der anderen Länder sind.
Stimmt, der ist immer ziemlich lustig.
Ja,
ne?
Denkt er, ja. Maxi, du hast ja doch jetzt auch einen eigenen Podcast, oder was? Ich habe die erste Folge noch nicht ganz gehört. Feuer und Brot, oder?
Ja, Feuer und Brot. Das ist mit meiner allerbesten Freundin Alice und Feuer und Brot einfach deswegen, das ist entstanden, weil wir kennen uns halt, seit wir 10 Jahre alt sind und sind immer zusammen so durch die Gegend gedackelt und irgendwann meinte ein Kumpel aus meiner Klasse zu uns, ja, ihr beide seid auch wie Feuer und Brot. Und er meinte halt Feuer und Wasser oder halt Wasser und Brot. Aber Feuer und Brot ist natürlich auch geil.
Feuer und Brot, ich hab ihn noch nicht ganz gehört, aber reingehört, fand das auch eigentlich ganz cool. Aber ich dachte, es wäre natürlich ein Bäckerei-Podcast.
Genau, und du warst enttäuscht. Nein, ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich noch überhaupt kein Podcast. Die Sache ist, Alice wohnt in München, ich wohne in Berlin und wir telefonieren einfach sehr oft und reden ganz lange über Dinge und nachher habe ich immer gedacht, hätte ich das Gespräch doch mal aufgenommen. So. Und ja. Das war einfach nur das Ding und dann, wir haben ja auch über Lemonade geredet tatsächlich, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier glänzen kann mit meiner Vorbereitung. Nee, aber das wäre halt was gewesen, da hätte mich ihre Meinung halt auch interessiert, weil sie auch halbe Amerikanerin ist und halb schwarz. Und also nicht nur deswegen, aber ihr Angle ist mir dann natürlich auch nochmal wichtig und gibt mir nochmal einen anderen Blickwinkel. Und dann dachte ich, das könnte interessant werden, lass das doch mal aufnehmen. Und deswegen haben wir es jetzt einfach mal rausgehauen. Das muss natürlich noch ein bisschen gefeilt und geplant und gemacht werden und soll alles noch ein bisschen schöner und kürzer und knackiger. Aber einfach machen, dachte ich so.
Ihr habt natürlich die Sprechkompetenz, die wir uns erst erarbeiten mussten über 100 Casts, dass du halt schon mega gut reden kannst. Und ich finde es super gut, damit anzufangen. Also jetzt finde ich es auch peinlich, was wir am Anfang gemacht haben. Quatsch. Aber das ist halt, sonst kommst du ja nirgendwo hin, irgendwie, wenn man nicht peu à peu die Sachen ein bisschen besser macht und ja ein bisschen mehr sich Gedanken darüber macht.
Ja, ne? Und auch so ein bisschen, sagt, auch mal blöd gesagt, so Themen, die vielleicht auch irgendwie Frauenblickwinkel mal ganz cool irgendwie beleuchten könnten. So, das gibt's halt auch oft nicht so viel, so die Perspektiven. Ja. Da muss man auf jeden Fall mehr suchen. Und ich glaube, da ist die Hemmung immer größer. Und deswegen,
kann daran liegen, dass Frauen halt nichts können, ne? Und genau, den Podcast nicht zu suchen haben.
Das die sind einfach dumm. Warum sind sie nicht in der Küche? Ist, ja. Weil sie ja gerade in der Küche stehen.
Wie lang kann das Mikrofonkabel sein?
Also, ich finde, es ist jetzt vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber die Alice klingt sehr interessant. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, Maxi wieder rauszukriegen und stattdessen Alice? Geht nicht mehr, höre ich gerade aus der Regie. Ne?
Schade.
Dann ist es vielleicht an der Zeit, unseren Patreon-Bäckern zu danken. Feuer und Brot, jetzt geht's um Bäcker. Es ist alles thematisch sehr kohärent, was wir hier abziehen. Wir haben mit dem 100. Podcast, der 100. ist ein Video, könnt ihr angucken, auf YouTube einfach Pankers 100 eingeben, da unsere Patreon-Seite eingeführt. Mittlerweile sind wir bei fast $50, die wir im Monat verprassen können, um unsere Serverkosten zu bezahlen. Und wir haben natürlich gesagt, dass wir den Leuten, die mindestens $5 spenden, danken wollen in diesem Cast. Und Horst, du weißt, wer das ist, oder?
Ich weiß da ganz genau. Mit Adresse wird das jetzt hier vorgelesen, wer uns hier unterstützt. Ein herzliches Dankeschön geht raus an... Ja gut, ich lese jetzt hier dann die Namen vor, die die eingegeben haben, da als Name. Also Hingle Mac Cringleberry. Vielen Dank an dich. Dann natürlich vielen Dank an Ronja ist Roger. Ich glaube, damit hat sie sich endgültig für ein Kinodate mit Max qualifiziert.
Ach, der ist hat das immer noch nicht stattgefunden.
Dann herzlichen Dank auch an Torben Altvater. Vielen Dank. Grisha Roman. Und Jacek natürlich auch mit dabei. Und Uli Paluji.
Uli Paluji ist ein sehr geiler Name übrigens. Und, Shoutout an Uli Paluji.
Wir haben ja gesagt, eigentlich nur ab $5 wird namentlich erwähnt, aber ich glaube auch $3 sollen genügen. Und deswegen auch einen herzlichen Dank an Julia.
Yes.
Dankeschön, Julia, dass du diesen tollen Podcast unterstützt. Nicht nur mit deiner Liebe, sondern auch mit $3 im Monat. Oh. Hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber naja.
So. Also, vielen Dank. Alle, die unter $5 sind, werden geschmäht.
Ja, genau öffentlich. So. Wirklich, Julia, nur $3.
$3. Ja, super geil, aber dass schon ein paar Leute gesagt haben, okay, da machen sie die Matten locker.
Krass. Und ich möchte auch ankündigen, ich glaube, müssen wir gucken, wo wir die Fundingschwelle machen, aber ich habe jetzt rausgefunden, wie man auch GEMA-Musik im Podcast spielen kann, aber ich glaube, man kann das halt nur machen, wenn der Podcast höchstens 30 Minuten lang ist. Ich muss nochmal mit der GEMA telefonieren, aber das, dann können wir endlich mal, weiß ich nicht, Money Mark und die Atzen einfach im Pankers of Duty immerhin halt komplett einfach ausspielen und zwischendurch halt die Lieder ansagen und dann haben wir schnell einen Cast, fast wie Radio eigentlich, ne? Podcast. Das ist doch auch eigentlich ganz schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema und das ist Lemonade.
The past and the present merge to meet us here. What are you hiding, lovers, as trees? Why can't you see me?
Vor, ich glaube, mittlerweile 2 Wochen machte Beyoncé ihrem Ruf als Queen Bee of All Hypes alle Ehre und droppte ein furioses audiovisuelles Album, was als Film erschienen ist. Das muss man sozusagen als ganzes Konzept verstehen. Das lief auf HBO und hat sofort einen Twitter-Rant provoziert und das ganze Internet überhaupt kaputt gemacht an diesem Abend. Nach der Hälfte des Films fragten sich die Leute, wann Jay-Z zum letzten Mal lebend gesehen wurde, das Album erzählt vor allem von ihrer Wut als betrogene Ehefrau und dann zieht Beyoncé auch noch eine megapolitische Parallele und thematisiert die Position der schwarzen Frau in den USA und die Position in der allgemeinen Gesellschaft. Gastauftritte in Lemonade haben unter anderem Serena Williams, die beiden Schwestern von der Band IBI, Amanda Stanberg aus Hunger Games und die kleine Uwazini Wallis aus Beast of the Southern Wild, ein sehr schöner Film, wie ich finde. Lemonade inspirierte unter anderem deutsche Journalisten zu wunderbar inspirierten Überschriften wie Die Limonade danach. Oder genießt die Zitrone. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus, natürlich. Also konntet ihr die Limonade ein bisschen genießen oder schreit ihr sofort nach Salz und Tequila?
Ich finde, das ist ein schönes Projekt eigentlich. Und mir gefällt es eigentlich gut, wenn Musiker ihre Kunst auch visuell umsetzen. Ich habe da auch, wir kommen ja zu Adam Green's Aladdin noch, darüber geredet, dass es eigentlich was ist, was es nicht mehr so doll gibt. Also ich habe eben auch gesagt, ja, Beyoncé hat es ja jetzt gemacht. Und natürlich ist Aladdin, über den wir gleich reden, nicht eine 1:1 Umsetzung von einem Album. Mhm. Aber das ist was, was es nicht mehr so stark gibt. Ich meine, es gibt die Beatles ja auch mit Yellow Submarine, glaube ich, ne? Die zum Beispiel sowas gemacht haben. Und was ich auch empfehlen kann, ist der Daft Punk-Film Interstellar 5555. Das ist zu dem Album geil. Discovery. Mhm. Wenn ihr diese Videos noch im Kopf habt, also vor allem von One More Time, das kennt ja eigentlich jeder mit diesen blauen Anime-Figuren. Der Daft Punk-Film ist quasi, sind einfach hintereinander geschnittene Musikvideos, die aber aufeinander aufbauen. Also diese auch zu Harder, Better, Faster, Stronger gab es ja im Video und Digital Love. Und ich glaube, 4 sind als Singles ausgekoppelt worden. Und es ist ganz witzig, sich das mal anzugucken. Und ich finde, es ist eigentlich schade, dass es das nicht mehr so viel gibt. Mhm. Unglaublich natürlich, was hier aufgefahren wird. Fast noch heftiger, finde ich, als hätte man wirklich einen Film gemacht, weil es eben so viele verschiedene Einstellungen gibt, verschiedene Setpieces, die aufgebaut wurden, Kostümierung und sonst was. Und natürlich auch interessant, dass sie sich diese Thematik eigentlich, also Beyoncé schreibt sich ja wie eigentlich auch viele heutige Popkulturgrößen, also Frauen, den Feminismus auf die Fahnen. Und
aber erst ganz so neu, ne? Ganz neu. Also das ist echt eine neue Bewegung. So, das ist halt
Glaube ich. Also, weil das Ding ist ja, dass ich habe da auch mit einer von Detektor FM drüber geredet und sie meint, ja gut, aber man kann es ja eigentlich schon bei Aretha Franklin mit Respect sehen. Und auch deswegen fand ich ganz lustig, als ich mir mal so ein bisschen, na eigentlich nicht durch den Backkatalog, sondern die großen Singles von Destiny's Child mal gearbeitet habe, da geht es auch viel darum. Ja. Ne? Also Songs wie Independent Woman oder Survivor
gehen ja
auch darum, Pilz, das ist meine neue Single, die ich...
Über Bier.
Und Bier halt. Und das finde ich spannend, aber natürlich stellt sich die Frage so ein bisschen auch, dürfen die das eigentlich? Mhm. Dürfen die das, diese großen Megastars? Ich meine, Beyoncé, kannst du wirklich sagen, ist vielleicht der größte Popstar, den es zurzeit gibt. Also Justin Bieber vielleicht noch daneben und Adele verkauft viele Platten so. Aber ich finde es auch interessant, Emma Watson zum Beispiel ist ja auch eine, die sich nach diesem Harry Potter-Ruhm sehr stark auch den Feminismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und das ist alles hier drin. Ich weiß nicht, ob genug hier drin ist. Ich finde so ein bisschen nach 20 Minuten denkt man so, okay, ich habe jetzt gerafft, was los ist und dann geht's noch weiter. Aber erstmal so mein Grundeindruck zu diesem Projekt.
Ja, ich finde auch das Projekt an sich mega spannend und bin ein Riesenfan von Konzeptalben. Mhm. Einfach finde ich super. Ich bin ja auch jemand, der immer noch Alben dann ganz hört, auch wenn ein Album rauskommt und nicht irgendwie mit Shuffle oder so ein Blödsinn, so weil ich da schon der Meinung bin, dass die meisten Künstler sich da schon was bei denken, in welcher Reihenfolge die Tracks dann da drauf sind. Das sollte man vielleicht respektieren. Und deswegen finde ich das Projekt an sich super cool. Muss aber dazu sagen, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Weil so, es sind diese grundlegenden Konzepte da überdeutlich drin, so dieses Black Lives Matter Movement, die Rolle der Frau in Amerika und so, das ist spannend, auch inszeniert, aber mir hat so ein bisschen was dazu gefehlt, also da sind halt geile Bilder drin und coole Shots, aber mir hat sich oft einfach nicht so richtig erschlossen, was genau das jetzt mit dem Lied dann, mit dem Thema zu tun haben soll, also inwiefern sich da die Musik dann widerspiegelt, weil wenn Beyoncé dann in einem dunklen Raum mit Menschen steht und so eine rote Glühbirne an einem Kabel durch den Raum kreiseln lässt, so, dann sieht es zwar mega aus, aber es kommt mir dann doch so ein bisschen sehr wie Bilder um der Bilder willen vor, so, das ist ein cooles Bild, deswegen machen wir das rein. Das ist an sich natürlich auch nicht verwerflich. Ich hatte mir aber eigentlich ein bisschen mehr erwartet dann doch. Oder ich habe es halt einfach nicht gepeilt. Das kann schon auch sein.
Ja, jetzt habt ihr schon so viel gesagt. Ich gehe jetzt erstmal auf das ein, was du gesagt hast, Christian. Ich finde, was wichtig ist an dem Album, um es auch jetzt nicht zu weit greifen zu lassen. Klar, Feminismus ist gerade ein großes Thema in der Popkultur. Aber man muss sich auch fragen, Beyoncé hat das erstens mit groß gemacht, ne? Also die stand letztes Jahr auf dieser Bühne oder vor 2 Jahren und hatte diesen riesen Feminism-Banner da hinten und Jay-Z kam auf die Bühne und hat ihre Tochter getragen und so und sie müsste das als der riesen Popstar, der sie mittlerweile ist, müsste sie dieses Thema nicht nutzen, ne? Und man muss auf jeden Fall auch sehen, dass es halt, und den Unterschied muss man leider machen, ich habe mich da echt ein bisschen rein, also was heißt leider machen, den muss man einfach machen, ich habe mich da auch reingelesen, viele Artikel zu dem Thema gelesen, es ist eben nicht nur Feminism, es ist Black Feminism. Ja. So. Und das ist einfach super wichtig, weil man muss es so betrachten. Es gab auch einen britischen Journalisten, der sich sofort mokiert hat und gesagt hat, ja, das ist nicht toll. Sie positioniert die Frau, die Rolle der schwarzen Frau wieder als Leidende, als Sovereign Women, bla bla bla, und hat das so ein bisschen kritisiert. Und daraufhin hat der jamaikanische UK-Popstar Jamelia geantwortet so, you won't get this album because it wasn't made for you. Und ich glaube, der wichtige Punkt an diesem Album ist halt, unter anderem, wer ist das Zielpublikum? Und das ist einfach mal ein Werk, was so für sich steht, von diesem Riesenstar, was einfach gemacht ist für die schwarze Frau. So, es gibt darin ein Malcolm X-Zitat in der Mitte, dieses The most neglected person is the black woman, the most disrespected person is the black woman and the most unprotected person is the black woman. Und ich finde das einfach sehr, sehr stark. Dann gibt es diese ganzen Cameos von diesen schwarzen Frauen, die alle möglichen Positionen in der Gesellschaft ausführen, und es ist einfach ein, ja, für mich ist es deswegen schon allein einfach eine wahnsinnig wichtige Bombe. So, wenn du sowas machst als der große Star mit der Reichweite, sie müsste sich dieses Thema nicht nehmen. Ne? Ja. Und was du sagst mit den visuellen Sachen, Horst, das kann ich total nachvollziehen. Du fragst dich auch in der Mitte mit diesem Track mit The Weeknd so, Six Inch Heels heißt der so, ja, okay, passt der jetzt da rein? Mir hat zuerst dieser Country-Song überhaupt nicht getaugt. Ich habe es auch mit meinem Freund geguckt und der war auch so nach 20 Minuten so, ja, es zieht sich ein bisschen, es wiederholt sich. Aber ne, dazwischen sind diese Gedichte, es gibt 1000 Meta-Ebenen. So, ich fange gar nicht erst jetzt direkt mit einer an. Wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube eben, es ist einerseits natürlich visuell, bedient es sich bestimmter Trends, es bildet bestimmte Bilder ab. Aber ich glaube, da geht es einfach ganz viel darum, so, ja, was, an wen ist es gerichtet und was sind die Ebenen, die sich da einfach das Publikum vielleicht rauszieht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. So.
Es gibt ein Lied von Kanye West und Jay-Z auf diesem Watch the Throne-Album, was sie zusammen gemacht haben. Das heißt Murder to Excellence. Und das hat so einen Breaking Point in der Mitte. Am Anfang geht es eben darum, um die Gewalt, die an Schwarzen ausgeübt wird, um Ferguson und sonst was. Ne? Mhm. Also er sagt irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber er sagt ungefähr so, weiß ich nicht, 100 von uns sind im Irak gestorben und 2000 in Chicago oder sowas. Ist so eine ganz große Zeile da drin. Und dann, das ist quasi der Mörderteil des Liedes, und dann ändert sich der Beat und es kommt zum Excellence-Teil und es geht nur darum, wir fahren Maybachs, wir sind super geil, wir sind super heiß, und je höher ich die Leiter auf der Gesellschaft irgendwie hochkletter, desto weniger Schwarze sehe ich da eigentlich, also desto weniger sind da vorhanden. Und ich finde, das ist eine coole Idee, weil es, glaube ich, so ein bisschen auch, weiß nicht, ob es eine Postmoderne, aber auch eine Reflexion ist von ihr, wo sie nicht genau Antworten auch gibt auf diese ganzen Fragestellungen und die das auch nicht machen, aber es ist halt gerade im Hip-Hop so ein komisches Problem, weil eigentlich geht es ja darum, dass Hip-Hop aus der Underclass eigentlich kommt, aber wenig im Gegensatz zu, weiß ich nicht, anderen linken Musikrichtungen so ein starkes Empowerment zum Vorbild hat, sondern es halt immer so stark auf, ich hab's geschafft, ich kann mich herausheben aus der Masse, ich hab jetzt das Geld, ich hab die Kohle. Und das ist ja auch, was viele weibliche Popstars auch immer gemacht haben. Oder ganz viel geht's dann halt um Sexualisierung, um ich bin super heiß oder sowas. Ne? Und deswegen ist es schon interessant, dass man da von sich wegbewegt zu politischen Statements. Ich frag mich ein bisschen, ob es nicht auch einen tollen Marketingwert hat, um Leute wie uns ranzuziehen. Also Leute wie wir, nicht, dass wir die mega reflektierten überpolitischen Leute sind, aber ich meine quasi, heutzutage, wenn du einen Film machst wie Gods of Egypt zum Beispiel, und da ist kein Ägypter drin, gibt's einen riesen Shitstorm. Ne? Wenn irgendwie die Entwickler von Assassin's Creed sagen, wir konnten keine Frauencharaktere einbauen, das hätte zu viel Geld gekostet, die zu modellieren. So. Und dann rasten die Leute aus, und das war früher nicht so.
Ja, aber
und
es hat sich noch nicht genug deswegen, verändert.
So. Genau, und das ist halt das Ding, so, dass ich jetzt auch denke, verändert. So, kannst du damit quasi, und das zu Horst, wenn du meinst, dir erschließt sich nicht immer die visuelle Ebene zur textlichen so, vielleicht ist es Absicht, vielleicht sollte es auch irgendwie auch konsumierbar sein für jemanden, den das Thema nicht interessiert, dafür wagt es sich aber doch sehr weit raus. Und ich finde es interessant, was sie ja, glaube ich, versucht, aber das habe ich auch erst mehr gecheckt, dadurch, dass ich mir was angelesen habe, ist eine Parallele aufzubauen zwischen ihrem eigenen persönlichen Leben als verheiratete Ehefrau zu Jay-Z quasi oder wem auch immer, ist ja auch ein bisschen so eine symbolische Sache, also quasi, dass sie trotzdem irgendwie so die zweite Geige spielt und so die supportende Frau sein muss, aber eigentlich ausbrechen will, und das als so Versinnbildlichung eigentlich für die schwarzen Frauen, die halt Frauen von Unterdrückten in der Gesellschaft sind und deswegen alles deren Rage und sonst was aufnehmen müssen, weil die quasi keiner fragt. Und ich finde, das ist eigentlich ein interessantes Bild, was da aufgemacht wird. Und ich finde eigentlich schön, und Beyoncé ist größer als Jay-Z auf jeden Fall. Und deswegen finde ich schön, dass er so eine Nebenrolle einnimmt, wenn dass der Film versöhnlicher wird. Dann ist er so an der Seite und man sieht erst gar nicht, ist er es wirklich? Dann sieht man, okay, da ist er. Und das finde ich ganz interessant eigentlich daran. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch eine super Sache und das ist auch mega wichtig und das ist auch nur ja Kritik auf einem hohen Level.
Ich glaube
nur, dass es irgendwie mehr Kraft hätte haben können, wenn man irgendwie gezielter gearbeitet hätte. Was ich aber auch noch, weil so ein bisschen auch, was ich gelesen habe, halt auch so, es gibt ja dann immer Leute, die sagen, ja gut, okay, aber Beyoncé, was hat sie damit überhaupt zu tun? So, sie ist eine der reichsten Frauen der Welt und sie kommt jetzt hier mit Feminismus und das ist so leidig, das Thema. Und dann so, ja, warum soll sie, also das ist für sie überhaupt nicht relevant und ist so, wer soll das denn sonst ansprechen? So, natürlich müssen das die Leute ansprechen, die eine Reichweite haben und das ist immer so ein bisschen, keine Ahnung, so, ja, da kommt irgendwie immer so aus so verschiedenen Richtungen dann so Bullshit darüber, so, wo sich halt irgendeine anmaßt zu behaupten, so, ja, nee, sie hat überhaupt nicht das Recht, sich dafür einzusetzen, weil das für sie nicht so ist, sie ist nicht mehr unterdrückt oder was weiß ich, aber das ist halt völlig egal, so,
Vor allen Dingen muss man da auch immer so ein bisschen beachten und da hat mir Alice wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet in unserem Gespräch, ich glaube wirklich, da hat sie mich wie gesagt von überzeugt, dass da auch bei Männern und Frauen auch, also in der Popmusik oder in der Popkultur einfach ein riesen Unterschied gemacht wird. Zum Beispiel auch, muss man ihr ja auch lassen, dass sie sagt so, oder dass die Sachen eben eine Metaebene haben, dass es nicht alles eins zu eins ihre Biografie ist. Sie muss nicht das, was sie sagt, zu 100% verkörpern und sein. Und es wird von weiblichen Künstlern oft mehr gefordert und mehr wird da so gesagt, ja, sie hätte es aber besser so machen sollen, als dass es bei männlichen Künstlern der Fall ist. Man nimmt mal das Beispiel, Alice brachte dann Taylor Swift und Ed Sheeran. So, Taylor Swift schreibt irgendwelche Liebeslieder und jeder fragt sich, an welches Boygroup-Mitglied, das sie mal gedatet hat, das jetzt gerichtet wurde. So. Und Ed Sheeran, niemand hat jemals gefragt, wer waren die Olle, wenn du den Song drüber geschrieben hast. So, wer ist das? Sag doch mal, das stimmt nicht. Der hat die nicht gedatet. So, das ist immer so eine Art, da so Zugriff zu nehmen auf diese Kunst dieser Künstlerin, die man sich manchmal gar nicht erlaubt. Und da komme ich jetzt zu was du gesagt hast, Christian. Der Punkt, Kapitalismus, ne? Haben, Geld verdienen, groß werden, das ist einerseits natürlich ein Riesenthema für die schwarze Bevölkerung in Amerika, weil was sind deren Chancen? So, du wirst entweder Sportler oder du wirst Rapper. Ja. Ne? So, das, oder also du wirst halt Star. Und natürlich geht es darum so, yeah, I made it und Hip-Hop ist eine Prunkkultur, eine Protzkultur, immer zeigen, was man hat, was man kann, wie man es geschafft hat. Und da ist auch wieder so, habe ich manchmal das Gefühl, so eine Doppelmoral, wenn Beyoncé das macht. Wenn Beyoncé sagte schon in ihrem Formation-Song letztes Mal so, haut rein, you can be the next Bill Gates in the making and the best revenge is your paper. Also verdien dein Geld, dann kannst du es machen, alles. Ja. Ne? So. Und man unterstellt ihr dann so, ja, und das ist jetzt auch sehr kapitalistisch und bla und es ist nicht genug politisch und es ist nicht so und so. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da erlauben sich die Leute schon ordentlich Zugriff auf die Kunst. So, ne? Und das ist schon krass
ist
auch.
Ist ja auch interessant, es gab ja den Film, den wir auch besprochen haben, nur Horst und ich hatten den damals gesehen, Straight Outta Compton, der ja die quasi die Geschichte von N.W.A. widerspiegelt und da war das auch so eklatant, wie überhaupt nicht das Leben der Unterschicht was damit zu tun hat eigentlich, mit diesem Leben oder wie diese Leute ihr Leben reflektieren. Das wird ganz gerne genommen so, wir kamen alle aus dem Ghetto und wir waren alle krass, aber dann letzten Endes geht es um irgendwelche Verträge, die sie abgeschlossen haben, eigentlich den ganzen Film über, so irgendwo falsch unterschrieben, dann musste sich irgendwie, Ice Cube musste dann weg und bla so und du merkst halt so, weiß ich nicht, wie, glaube ich, Leute, die eigentlich als Versinnbildlichung des gesellschaftlichen und auch des politischen Aufstiegs eigentlich auch stehen können, sich überhaupt nicht mit der Basis beschäftigen und da muss man schon sagen, dass es ein was Großes ist, das wieder anzusprechen, so. Ob das als Musikfilm, wie gut es funktioniert, ist so die Frage. Ich wollte noch was sagen zur Musik. Ich finde, dass mir hat das gut gefallen. Ich finde, da sind einfach Hammer-Banger drauf auf diesem Soundtrack. Sehr eingängig, sehr verspielt. Aber ich finde es witzig und ich glaube, das steht auch so ein bisschen, ja, als Beispiel dafür. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn man jünger ist, identifiziert oder hört man einfach viel Popmusik oder wird damit mehr zugespült, vielleicht auch noch als MTV und so größer waren und irgendwann entfernt man sich. Ich weiß noch, als ich dann in Tansania irgendwann war, da Praktika gemacht habe und dann halt da so weißen Clubs waren, da kamen halt die ganzen Sexy and You Know It und diese ganzen Lieder halt so Party Rock is in the House und diese ganzen Pitbull-Sachen und ich dachte so, ah, okay, das ist jetzt Popmusik, das ist ja richtig
die
schlecht.
Die dunkle Vergangenheit
ist ja schlechter
des Christian
als ich dachte. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich Mainstream-Hip-Hop krass in so eine avantgardistische Richtung bewegt hat. Also wenn ich ein Drake-Album höre, ist mir das zu verschroben eigentlich. Also dieses Hotline-Bling-Lied Beispiel. Voll, und das finde ich eigentlich interessant. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, trotzdem im Sound, den sie kreiert, also dieser Song mit Jack White, den fand ich super gut. Das ist ja auch in diesem Anger dann, also den sie macht. Ich fand, das war unglaublich, die Performance. Ja. Ja. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ob es jetzt irgendwie Kanye West ist oder Rihanna oder The Weeknd oder Justin Bieber oder Drake, dass ich da nicht mehr so richtig unterscheiden kann irgendwie, was die Leute alle für Musik machen, so. Aber es ist natürlich trotzdem auch der Rap und R&B ein sehr kreatives Genre, was sich sehr viel aus Vergangenheit bedient und halt natürlich auch durch dieses Beats produzieren auch so Versatzstücke einbauen kann. Und auch da eigentlich sehr künstlerisch, fast arthouse-mäßig wird. Und das ist auch, würde ich auch irgendwie sagen, interessant, weil du es halt bei anderen Genres eigentlich gar nicht so doll hast. Und das finde ich witzig, weil dieses Genre ja aus der Unterschicht kommt. Also ich habe das Gefühl, dass sich jetzt halt solche Leute, die irgendwann gehustelt haben, halt viel mehr der Popkultur bedienen können als, weiß ich nicht, Bands wie The National oder sowas, die wahrscheinlich ganz behütet aufgewachsen sind und halt seit 10 Alben irgendwie ihre traurige Wodka-Musik machen, die ich gerne mag. Aber das wollte ich auch nochmal sagen zur Musik.
Finde ich voll interessant. Finde ich super interessant. Habe ich selber noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber die Parallele zu Drake erschließt sich mir auch total, weil ich auch das neue Album gehört habe und so. Ich finde, man muss da echt reinkommen, ne? Und bei ganz vielen geht mir das so. Und zum Beispiel, es gab auch so, glaube ich, mit die Vorreiter, die das dann so gemacht haben, so A$AP Rocky, ja, und diese Verbindung. Jay-Z hat dieses mit Marina Abramovic damals gemacht und so. Diese Verbindung von eben, was ist die Musik, Kunst, Mode. Kanye West kreiert da irgendwelche verschrobenen Fashion-Shows, ne? Kann man von halten, was man will. Finde ich super interessant und ich frage mich auch, ob da vielleicht auch sowas drinsteckt, dass da mittlerweile einfach auch so ein Riesenstreben nach mehr ist. Also dass sie sagen, so, wir wollen uns noch mehr zu eigen machen als nur dieses stupide Black Music-Ding. Ne? Also so, weil die Leute, die nur die Black Music gemacht haben und so geblieben sind, die sind auch ein bisschen stehen geblieben. Ja. Also die sind auf der Strecke geblieben. Wenn du dir so Leute anguckst wie irgendwie Mary J. Blige oder Usher oder so, ne? Da fehlt dann das Quäntchen, was die irgendwie zu einem zeitlosen Künstler macht. Und ich glaube, vielleicht gibt's da einfach mittlerweile so eine richtige Strömung. Und ich glaube zum Beispiel, dass auch jemand wie Drake oder so einfach diesen Ehrgeiz hat, jedes Mal wieder, ob man das jetzt feiert oder nicht, die Mucke. Ich persönlich tue es total, dass der jedes Mal wieder da sitzt und sagt so, ich will aber was machen, wo die Leute vorsitzen und denken, hä? Ne, so. Und dass der schon diesen Antrieb auch hat. Und gleichzeitig hat er diese unfassbare Fanbase. Ja, also erreicht dann irgendwie doch die Masse.
Da sprichst du so ein bisschen krass das was an, was für mich so das Zünglein an der Waage war bei jetzt Lemonade. Und zwar die Tatsache, dass du dieses Projekt, also unabhängig von den Themen, nicht machen musst. Und erst recht nicht als Popkünstler. Weil von Popkünstlern wird nicht erwartet, dass sie sich neu erfinden mit einem neuen Album, sondern es gibt genügend, die einfach immer wieder dasselbe machen und das hören sich die Leute an, es kommt im Radio 700.000 Mal am Tag und gut. Und da gerade mit diesem wahnsinnigen, mit dieser wahnsinnigen Reichweite, die sie hat, dann wirklich doch zu sagen, nein, ich mache hier jetzt dieses Projekt mit Sachen, die mir wichtig sind und ich stelle das dahin und es ist mir dann im Endeffekt auch egal vielleicht so ein bisschen, wie das ankommt unbedingt, sondern also man merkt da schon, finde ich, so einen künstlerischen Grundwillen einfach. Also das ist schon, dass sie sich da Gedanken gemacht hat und gesagt hat, nein, ich habe hier, so will ich das und es ist mir jetzt dann egal, wie gut es ankommt oder ob da irgendwer aneckt oder nicht. Und das ist gerade bei so großen Künstlern hat man oft eher das Gefühl, dass da mehr Angst davor da ist. Insofern ist es auch ein mutiges Projekt einfach. Und das sollte man in jedem Fall gut heißen, unabhängig davon, wie man jetzt die Mucke dann findet oder was weiß ich was, ist es einfach ein starkes Projekt.
Für mich gibt's, oh Gott, ich sage so oft eine schwierige Bewertung, ich gebe mal 7,5 von 10 Punkten. Ich finde, das ist von der politischen Aussage vom Projekt und eben haben wir jetzt angesprochen, man müsste es nicht machen, finde ich, ist es stark. Vor allem, was ich auch witzig finde, ist, was es halt nochmal, wie es nochmal weiß, die Klaviatur des Promi-Pärchens zu bespielen. Denn vielleicht erinnert ihr euch noch an Ben Affleck und Jennifer Lopez, wo er mit im Video zu Jenny from the Block mit auf dem Boot liegt und sie zusammen diesen Film Geely oder wie der heißt gemacht haben, der immer noch als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Also ich finde es interessant, wenn man sich, man quasi weiß, wir sind das wichtigste Promi-Pärchen der Welt ungefähr, was kann man da interpretativ noch rausholen? Trotzdem ist natürlich auch diese persönliche Ebene so, trägt natürlich dazu bei, einfach diese Marke Beyoncé und Jay-Z ins Unermessliche zu treiben, irgendwie Queen Bee und was nicht alles. Aber ob es, also für mich fällt es ein bisschen damit, dass es vielleicht nicht so spannend ist, irgendwann nach einer halben Stunde sich das zu Ende anzuschauen, aber vom künstlerischen Wert finde ich das schon beachtlich eigentlich, was da abgeliefert wurde.
Ja, da schließe ich mich so an. Mhm. Ich gebe mal, ich glaube so, ja doch, 8 von 10. Ich finde es schon eine stimmige Sache und es hätte kondensierter, finde ich, sein können. Also es waren teilweise Szenen, gerade wenn dann so diese Lyrik damit reinkommt und so, da war es wirklich teilweise richtig stark und die Bilder schön, gerade auch mit dem, du hast es angesprochen, das Malcolm X-Zitat und so, da hat es wirklich mich dann auch gehabt, hat mich aber immer wieder auch krass verloren. So. Und also ich hätte mir das ein bisschen kondensierter, vielleicht hätte ich es noch mehr, also ich fand es schwierig, da so richtig dann rein drin zu sein. So, es hat mich weniger abgeholt, als es vielleicht für mich wichtig gewesen wäre. Aber du hast es ja vorhin schon gesagt, Maxi, ich bin auch beileibe nicht das Zielpublikum für diesen Film.
Das hast du so schön gesagt. Ja, für mich ist es auch schwierig, weil ich finde es einfach auch, ich möchte nochmal ganz kurz diese Marketing-Sache nochmal mit reinbringen, wenn jetzt Leute sagen, ja, und das stärkt die Marke und das ist einfach natürlich auch ein riesen Apparat dahinter und so, finde ich trotzdem, was mich daran auch so berührt, ist, dass der Werdegang von Beyoncé, die ja eigentlich wirklich noch nicht so alt ist, die ist ja vielleicht 35 oder so, und dass man so Teil hat an dieser Künstlerin, die wirklich da stand, schon mit 20 irgendwie mit Destiny's Child, dann ihre ganze Entwicklung, jetzt irgendwie, das ist das zweite Album, was sie, glaube ich, macht, ohne dass ihr Vater sie managt. Und ich finde diesen Werdegang so logisch nachvollziehbar eigentlich, dass sie irgendwie jetzt anfängt zu reflektieren mit ihrem Vater, mit ihrem Ehemann, dass sie sich mit diesen Problemen auseinandersetzt, ist eigentlich so wahr. Ja, und man könnte sogar sagen, okay, dein größtes Problem ist es, dass du betrogen wurdest. Vielleicht gibt's auch noch andere Probleme in der Welt einer Frau, ne? Aber so, also da gibt's auf jeden Fall kritische Aspekte, aber ich finde es für mich irgendwie, habe ich da so einen Restglauben, dass ich da ein Stück Wahrhaftigkeit bekomme und diesen Willen irgendwie auch spüren kann. Und ich kann das Album sehr gut insgesamt hören. Bis auf so 2-3 Tracks finde ich das wirklich super, super gut. Deswegen, ja, und weil es mir einfach auch so am Herzen liegt, weil es meine beste Freundin auch sehr berührt hat und so, gebe ich in diesem Fall mal 9 von 10, wenn ich darf.
Wir haben ja rausgefunden im Vorgespräch, weil wir ja, oder du gerade gesagt hast, dass wir nicht die Zielgruppe dafür sind, sind wir eigentlich doch, denn ich mache Afrikanistik, du machst Amerikanistik und Maxi ist eine Frau, das heißt, zusammen sind wir eine afroamerikanische Frau eigentlich. Das heißt, es ist eigentlich genau der Film und das Album für uns. Ihr könnt das da draußen auch schauen, wahrscheinlich nur durch irgendwelche seltsamen Wege im Internet, das ist auf HBO gelaufen, aber man kriegt es schon irgendwie. Ist es, wenn man das Album, du hast das Album noch gekauft, Maxi, ist es mit dabei? Ist es ein Digipack?
Nee.
Da muss man sich wohl auf Tidal. Nee.
Also wird es sicher geben.
Da muss man sich wohl auf Tidal anmelden, denn auf Spotify kann man das Album noch nicht hören, weil natürlich Jay-Z und Kanye West und Beyoncé auch alle ihre eigene Distributionsplattform haben. Und da ist das Album jetzt zu hören, Lemonade. Wenn ihr das gesehen habt, dieses Video, dann schreibt uns mal eure Meinung dazu. Könnt ihr euch damit identifizieren oder nicht? Ist es irgendwie einfach nur pseudopolitisches Gehabe der amerikanischen Oberschicht oder doch sehr politisch? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und damit kommen wir zu Adam Greens Aladdin.
You partying tonight?
Oh, yeah, mate. What we getting into?
Yes.
You told me that you spent 30,000 space bucks on cocaine.
I only take cocaine to go to Brooklyn.
Whoa.
My father will only let me go on a date with a prince.
If you're not married in a month, I have to execute you.
Aladdin, are you okay?
I honestly feel that I'm deaf to my own soul.
Aladdin oder Aladdin ist ein Film, den der New Yorker Singer-Songwriter Adam Green auf Kickstarter gefundet hat. Ich glaube, er wollte $40,000 haben, hat $50,000 bekommen, also unglaublich wenig für einen Film. Adam Green kennt man vielleicht, der war zusammen mit Kimya Dawson die Moldy Peaches, gilt immer noch so ein bisschen auch als Begründer des Anti-Folk, vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten zusammen. Diese Moldy Peaches-Lieder und Kimya Dawson kennt man auch aus dem Soundtrack zu Juno, der, glaube ich, auch sogar einen Grammy erhalten hat damals. Und sonst ist Adam Green, glaube ich, vor allem in Deutschland bekannt. Also der irgendwie hat diese Indie-Szene den hauptsächlich zu uns gespült. Der ist gerade auch auf Promotour, um diesen Film ja eben vorzustellen. Und so Lieder wie Emily und Dance With Me und Jessica Simpson, weiß ich noch damals auf jeden Fall in meiner Indie-Zeiten, wo man auch aufs Hurricane ist und so weiter, war das ganz groß. Und ich war halt auch der Mega-Fan. Und
habe ich mir gedacht.
Ich durfte den auch interviewen für Detektor FM. Und bevor wir über Aladdin reden, können wir mal kurz reinhören. Da habe ich nämlich Adam Green selber gefragt, wie er denn diesen Film und dieses filmische Projekt beschreiben würde.
You've been in the music business for quite some time. Like, you made many solo records, then one with the Moldy Peaches, one with Binky Shapiro. But now you're actually promoting your new movie, Aladdin, that you crowdfunded on Kickstarter. I've watched it actually 2 days ago and really liked it. But I would rather you tell the listeners, what is Aladdin about?
Aladdin is a movie made completely out of paper mache. It's all made out of cardboard paper. We made 30 rooms out of cardboard, 500 paper mache objects. It is like a real life cartoon, you know, where people are, they look like the real actors are in a real life cartoon. And it is my own version of Aladdin. It is a love story in a way, and it's also about technology. So it's sort of like a movie about technology made out of cardboard.
Okay, genau. Also wir gehört haben, es ist ein Pappmaché-Film, der nochmal versucht, Aladdin, die Geschichte von Aladdin nachzuspielen. Die kennt ja jeder wahrscheinlich hauptsächlich aus dem sehr, sehr bekannten Disney-Film. Adam Green spielt auch selbst Aladdin, ist aber auch in dem Film ein so ein Indie-Singer-Songwriter ohne Zukunft und Fokus, der in einer prekären Situation lebt. Also diese, da gibt es so einen Sultan, der diese Welt regiert und es gibt Überwachung und sonst was. Und dann kommt halt einfach sein Onkel Gary vorbei, nimmt ihn mit in die Berge, in eine Höhle, wo sie eine Wunderlampe finden. Die ist aber ein 3D-Drucker und der lässt sich halt alles ausdrucken, was man sich so wünscht. Und das ist dann Grund genug für Aladdin, sich bei der Prinzessin anzubiedern und da einen auf Prinz zu machen. Was war euer erster Eindruck, als ihr das gesehen habt?
Ja, ist halt krass vollgestopft mit Zeug. Das Ding ist, bei solchen Filmen, ich kann sowas partout einfach nicht scheiße finden, ja, weil man so krass merkt, wie viel Spaß diese Leute dabei hatten. Und dieser Spaß springt einfach so über, finde ich, beim Zugucken. Und es ist halt irgendwie alles gnadenlos übertrieben und die nehmen sich dabei ja auch irgendwie zu 0% ernst, hat man das Gefühl. Und insofern macht es auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Nichtsdestotrotz verstehe ich wirklich nicht so ganz, was dieser Film für den Zuschauer sein soll. Also ich soll heißen irgendwie, ich glaube, dieser Film ist mehr dann doch für die Macher selbst als für ein Publikum. Das ist zwar grundsympathisch, aber bei aller Liebe für Adam Green, so weiß ich nicht so richtig, was ich daraus jetzt mitnehmen soll. Vielleicht.
Ja, ist ganz lustig, dass also es ging mir ähnlich. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, dass ich nicht mit Adam Green jetzt so mega hart ins Gericht gehe. Ich muss nämlich zugeben.
Der hört das ja nicht.
Nee, nur im Kontrast jetzt zu Beyoncé hier, nachdem ich das so abgefeiert habe. Nee, ich muss sagen, für mich ist es erstmal schwierig, weil ich in der Schulzeit, mich hat Adam Green schon immer aggressiv gemacht. Das ist halt ein Lappen. So, ich kann den halt nicht ab. Ne? Ich finde den halt so ein bisschen überbewertet einfach. Ich finde, der steht so rum und ich fand Jessica Simpson auch cool und ich hatte auch meine Indie-Phase so. Es war schon okay, aber ich habe immer mich gefragt, was hat der Typ so? Was ist es? Ne? Also so, da muss irgendwie ein bisschen mehr rüberkommen. Da habe ich mich versucht, nochmal mit seinem Schaffen irgendwie auch als Künstler auseinanderzusetzen und klar, so, da steckt eine Menge Arbeit drin. Es ist total detailverliebt, aber mein kleiner Knackpunkt, so, das habe ich auch schon noch besser gesehen. So, also das habe ich auch von Michel Gondry oder in hier Signs of Sleep oder was man jetzt nimmt. Ich habe so, da gibt es so zauberhafte Filme, wo Sachen irgendwie so visuell dargestellt werden. Und dann ist es vielleicht einfach auch ein bisschen nicht mein Geschmack. So. Und ich frage mich dann einfach auch nach einer Zeit, weil der Film ist ja sehr lang auch. Also ich fand den dann irgendwann einfach ein bisschen langweilig. Das Ende fand ich eigentlich das Stärkste. Ich frage mich dann wirklich nach einer Zeit genau, warum gucke ich das und für welches Publikum ist es? Weil das, was ich an Filmen ja mag, zum Beispiel ich, würde dir vielleicht auch so gehen, Horst, ich mag halt Schauspiel. Ne? Und wenn ich mir einen langen Film angucke, dann mag ich gute Schauspieler. Und dadurch, dass da nicht ein Mensch drin ist, der was Wahrhaftiges wirklich spielt, außer vielleicht wirklich diese letzten paar Sätze, will jetzt nicht spoilern, ja, dadurch fehlt mir dann eine total große Ebene für, wenn ich einen Film gucke. Ne? Natürlich brauche ich die nicht in einem langen Musikvideo, aber dadurch, dass sich niemand ernst nimmt, berührt mich das dann ganz lange gar nicht. Ne? So irgendwie. Und dann ist es vielleicht einfach so, ja, habe ich mich echt so gefragt, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu lang oder so. Aber
das ist ganz witzig, wenn man das so direkt nach Beyoncé's Lemonade anspricht, weil ja bei Lemonade vielleicht noch mehr Themen hätten drin sein können als diese beiden, die Beziehung und die schwarze Frau. Das dachte ich mir so ein bisschen. Also irgendwann dachte ich, okay, ich hab's gerafft. Und bei Aladdin habe ich aber das Gefühl, dass einfach nur alles, was sich Adam Green mal zu irgendwas gedacht hat, halt einfach da reingeballert wurde. Und das ist ganz cool, finde ich. Also es ist irgendwie witzig, wenn man zusammen sieht, ja, irgendwie die Wunderlampe wäre heutzutage irgendwie ein 3D-Drucker und irgendwie dann ist da dieser König, der Sultan mit seiner Tochter und die haben eine Reality-Show am Laufen. Man hat halt ein bisschen das Gefühl, das sind nicht die brennenden neuen Themen, die es gibt. Also dieses so ein bisschen Abgewatsche auf Reality-Format, auf Pornografie. Das sind natürlich Sachen so, das ist nicht neu, aber das ist auch in Adam Greens Musik schon immer drin. Also der ist ja vor allem durch so sehr verqueres Songwriting, manchmal sehr sexuell, dann wieder sehr kindlich. Und ich finde, diese beiden Ebenen kommen auch in diesem Film wieder rüber. Und mir geht's da ein bisschen wie Horst. Ich hatte auch Spaß daran, mir das anzuschauen, weil es wirkt, als hätten die eine große Party da auch gemacht. Und ich habe ihn auch genau das auch gefragt, irgendwie war das mehr eine große Party oder nicht. Und er hat auch gesagt, dass... Er hat das halt nur mit Freunden gemacht, er kannte die ganzen Leute, er hatte Lust, die sind dann immer in Brooklyn irgendwie ein bisschen weiter rausgefahren, um in dieses Warehouse zu kommen, haben halt ewig gebaut, ne, 30 Räume aus Pappmaché und diese ganzen Objekte und so weiter. Und irgendwie hat das deswegen schon Wert für sich, finde ich, dass er das versucht hat, mit wenig Kohle gemacht hat.
Ja.
Aber letztendlich ist natürlich die Frage, was kann dabei rüberkommen? Du hast gesagt, es wurde schon mal gemacht und es war witzig, weil als wir im Detektor FM Studio waren, da hängen an den Wänden so Ausdrucke und Bilder von ganz vielen Bands, die schon da waren. Und als sich Adam Green gerade eingespielt hat, um halt ein Lied, ich glaube Never Lift a Finger war das, aus dem Song zu spielen, hat er so an die Wand geguckt und gesagt, ah, Helge Schneider, kenne ich. Und dann meinte ich so, ey, dein Film hat mich voll an die Filme von Helge Schneider erinnert. Und dann meinte er so, ah, der macht auch Filme, das wusste ich gar nicht. Und hat dann halt gesagt, dass er, glaube ich mal, das mal im Plan war, dass er eine Tour zusammen macht mit Helge Schneider. Dazu ist es dann irgendwie nie
gekommen.
Geil,
wer das denn?
Und deswegen finde ich halt, es hat dieses Helge Schneider-mäßige, es ist halt auch mega dumm. Also das mag ich gerne, dass das quasi so super blöder Humor, also so was, okay, the lamp is yours, sagt dann halt so einer und wackelt dann so komisch. Und halt dann hat einer einen langen Penis und sonst was. Und das ist witzig, aber bleibt natürlich hinter den Möglichkeiten zurück. Ich finde aber, dass er schon ein bisschen geschafft hat, Kohärenz in seinen vielleicht relativ wüsten Verstand reinzubringen, indem die Geschichte von Aladdin halt schon persifliert wird. Weil wenn ich mich richtig, absolut, wenn ich mich richtig erinnere, also ich habe den Disney-Film auch nicht mehr so stark im Kopf und weiß auch nicht, wie doll der abweicht von dem.
War Jasmin da keine Hure?
Aus Tausend. Genau, aber eigentlich geht sein Plan ja auf. Also er verstellt sich ja so als Prinz, dann findet sie irgendwann raus, dass es ist, aber dann ist es die große Liebe. Und diese Frau ist ja abgeschrieben in diesem Film. Also die wird ja dann irgendwann, ist einfach wirklich nur oberflächlich. Und dann finde ich ganz cool, dass es ja da diese Revoluzer gibt quasi, die das System irgendwie stürzen wollen, die dann die Wunderlampe bekommen, aber dann halt einfach völlig aufgehen, so im Kapitalismus und im sich alles wünschen, was geht. Und das, finde ich, ist ein cleverer Gedanke quasi, weil wir heute sind ja auch technologisch super weit. Wir haben das ganze Wissen der Welt einfach einen Klick entfernt und was machen wir damit? Ja, Netflix and chill, haha. So, das ist alles, was wir damit schaffen. Das diesen Aspekt, das ist quasi so eine transzendente Weiterdenklung, das Menschen geben muss, das kommt ja am Ende raus. Diesen Gedanken finde ich clever.
Da sind ja auch viele clevere Gedanken drin, aber es ist halt so konfus und so viel, dass der einzelne Gedanke, der dann mal clever ist, ja auch nicht stehen bleibt, sondern wird alles so weggeworfen, sofort wieder, alles, was angesprochen wird. Und darunter leidet der Film dann doch ein bisschen sehr. Und ich war auch teilweise dann gelangweilt. Ich bin ein Riesenfan von diesem dummen Humor, da kann ich mich auch gut immer weglachen. Aber mich hat das nur ein bisschen an The Mighty Boosh.
Da wollte ich dich auch noch fragen, habe ich sogar hier aufgeschrieben. Genau. Ja, genau, ob dich das
Everybody look at the moon.
Genau, das ist so eine englische vollkommen Bullshit-Serie, bei der man auch, das ist für mich immer das beste Beispiel für, gebt Leuten, die lustig sind, einfach Geld und lass die machen, was sie wollen. So, dann kommt schon irgendwie was Cooles dabei raus. Also hat mich sehr daran erinnert, einfach von diesen überzeichneten Charakteren her. Aber da wird es bei Mighty Boosh besser geschafft, dass du trotzdem diese Charaktere irgendwie dann kennst. Mhm. Also, oder besser verstehst. So, die sind irgendwie tiefgründiger dann doch, auch in ihrer völligen Absurdität. Und das wurde hier so ein bisschen, weil es auch so viele Charaktere waren, so ein bisschen verfehlt. Und da leidet dann schon so diese Bezugsebene dann sehr drunter.
Ja.
Visuell vielleicht noch fand ich es richtig geil. Also einfach halt so zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach alles aus Pappmaché. Und es ist halt auch einfach scheißegal, wenn diese Autos nicht annähernd aussehen wie ein Auto, so, weil du das, was du Also diese Objekte sehen halt alle mega scheiße aus und die sind ja auch nicht gut gemacht mit Papier-Maché, sondern einfach so wie jemand, der das vorher noch nie gemacht hat, der aber dann halt trotzdem irgendwie eine Spitzhacke aus Papier-Maché machen soll. Ja, oder ein Baby aus Papier-Maché und das sieht so herrlich scheiße aus. Und das ist halt auch so dieser Mut zum Scheiß.
Ich finde übrigens super geil, weil du sagst, es sieht super kacke aus, dass ich habe ein Interview dann mit Adam Green als Vorbereitung geguckt, wo er die einzige Szene, die nicht ja so Pappmaché-mäßig ist, ist ja diese in den Bergen. Und sie sind dafür halt in die Schweiz geflogen und saßen dann halt er und dieser Typ, der Uncle Gary spielt, halt in so einer Gondel mit diesem ganzen Kack, mit diesen ganzen Props halt, und, um da oben dann halt was zu drehen. Und er meinte halt so, dass es die absurdeste Situation überhaupt war, dass sie halt mit diesen ganzen Pappmaché-Objekten und Kram und diesen Klamotten, die sie anhatten, halt mit so normalen Leuten irgendwie da konnte ich da nach oben fahren.
Dass man das darf überhaupt. Ja, ich hab mich halt gefragt so ein bisschen, das schließt aber auch nur noch an das an, was Horst gerade gesagt hat, so ja, es sieht irgendwie cool aus, aber du sagst jetzt, das sind, Christian, das sind, waren 30 Räume. Hättest du die 30 Räume gebraucht? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das 30 Räume waren. Für mich hätten es auch 3 sein können. Weißt du, das ist so das Ding. Und dann rennen genau so diese Charaktere immer ganz kurz rein und rennen wieder raus. Ja. Und es bleibt einfach bei mir zu wenig haften. Und ich glaube, vielleicht einfach, dann bin ich da irgendwie auch manchmal ein bisschen cheesy ausgerichtet. Ne? Dann will ich es entweder total drüber haben mit diesen ganzen Symboliken, dass mich dann auch irgendwas berührt. Oder man macht halt wirklich diesen dummen Humor, den ich auch witzig finde. Ich liebe The Mighty Boosh, aber so Monty Python oder so ist ja auch schon sowas, ne? Ja. Und da ist das aber so pointiert, was die Leute, die da agieren, machen. Mhm. Und da sind es eben die Homies. Ja. Ne? So, es sind Devendra Banhart und Zoe Kravitz und so. Und das, eben, die hatten da irgendwie eine geile Zeit. Das kann man sich auch mal angucken, aber vielleicht einfach. Ich einige mich mit mir selbst, mit meinem Ego darauf, dass es 20 Minuten weniger hätten es getan und dann cool.
Du hast genau, das wollte ich gerade nochmal ansprechen, du hast gesagt, zu viele Räume auch zu lang und ich bin ja wirklich ein Verfechter der Theorie, dass echt, wenn man nicht den epischsten Film der Welt machen möchte, dann 1,5 Stunden reichen aus. Ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel bei 999, den wir in der letzten Woche besprochen haben, so die letzte halbe Stunde ist immer zu lang für solche Filme, die nicht so viele Ideen haben, die nicht nochmal einen extra Twist und nochmal extra was draufsetzen. So bei The Dark Knight ist es nicht so. Da guckst du den Film, denkst, er ist vorbei und dann fängt der richtige Film an und geht nochmal eine Stunde. Du bist völlig drin. Aber sonst ist es halt nicht so. Und du hast nochmal, Maxi, gerade die Homies angesprochen. Und einer von denen, der da drin ist, ist ja Macaulay Culkin, den wir kennen aus den Kevin allein zu Hause Filmen. Und ich habe Adam Green gefragt, wie die sich kennengelernt haben. Und das ist eine mega witzige Geschichte. Und da hören wir nochmal kurz rein.
We're still talking about your movie Aladdin. It stars many great actors. Some are like well known from shows like Orange is the New Black or Arrested Development. But you already mentioned him, and for people in Germany, like, he's still a very big name, Macaulay Culkin, because we've all seen those Home Alone movies about, I think, 1,000,000 times when we were young. How did you guys meet?
Well, actually, me and Macaulay Culkin met in an elevator. It was in the Hard Rock Cafe in Los Angeles. We were at an Albert Hammond Jr. show. Got in an elevator. The elevator was with Drew Barrymore and Seth Green and Ben Queller. And the door opened at the next floor, and 2 15-year-old girls got in. And they screamed so loudly. And they actually said, "Oh my God, it's Adam Green." And everyone in the elevator thought that was so funny. I was like, "Look where you are, you know?" Mm-hmm. And it ended up that's how I met him. But he says that I turned to him and said, "Hi, I'm Adam Green from the Moldy Peaches." Which he said he thought was like ridiculous that I said that. But then we ended up hanging out all night. And that was the beginning of our friendship, which has endured. But I think, you know, Mac is he's like an American icon, you know, he's actually, I think that people dislike so many things about America, but they all like Macaulay Culkin. So he's very special that way.
Ja, mega witzig, dass sie sich irgendwie da so kennengelernt haben, wo Drew.
Die haben bestimmt auch viele Drogen schon zusammen
genommen. Ja, es gibt ein ganz, da erzählt er die Geschichte auch nochmal, war es in der Intro oder im Musikexpress, glaube ich, gibt es ein Interview, wo Linus Volkmann es nach Paris reist, weil Macaulay Culkin da irgendwie, glaube ich, in einem Hotelzimmer einfach wohnt seitdem und die beiden rumhängen und so. Ja, finde ich ganz witzig. Ja, um zum Punkt zu kommen, ich finde, ich mir hat das gefallen, was Adam Güner gemacht hat, aber weil ich ihn mag. Und ich habe ihn auch gefragt, ob das halt einfach, er versucht, seine ganze Welt des Songwritings und des Artworks einfach mal zusammen in einen Film zu packen. Und genau das ist es. Also er wollte einfach Charaktere aus seinen Liedern und auch Artworks und sowas da einbauen. Und ich finde, das funktioniert schon. Und ich finde, man kann das gucken und es macht irgendwie Spaß. Aber es reicht nicht, es kommt nicht, du hast angesprochen, Maxi, an Größen ran wie, wie heißen sie? Monty Python oder halt auch Helge Schneider Filme oder sonst was. Und ich gebe 6,5 von 10 Punkten. Ich finde, das ist eine solide Nummer, kann man sich mal angucken mit ein paar Bier, aber es ist natürlich nicht die große Revolution des Indie-Films.
Ja, genau. Das ist, der kommt schnurstracks auf die Liste von Filmen, die man wunderbar ohne Ton auf einer Party an die Wand schreiben kann.
Geilste Liste übrigens. Beste Liste ever. Wo gibt's die?
Da war doch noch einer drauf, den wir besprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war.
Dieser Anime-Film war das, glaube ich. Ghost in einer von den Animes.
Ghost Akira. In the Shell sowieso, aber eigentlich Akira, glaube ich.
Akira!
Ja. Aber ja, ich kann die irgendwann mal öffentlich machen, wenn sie lang genug ist, um sie zu veröffentlichen. Aber reicht trotzdem nur für 6 von 10. Haben eigentlich alles gesagt.
Ja, und ich klebe mich da drunter. Ich gebe 5, auch für die Liebe, weil Leute, die was machen und ihr eigenes Ding machen und sich so Mühe geben, da irgendwie sich zu verwirklichen, und es macht Spaß, es ist irgendwie auch lustig anzugucken, wie gesagt. Und ich will mich ein bisschen unter euch aufhalten, weil ihr es ja doch ein bisschen besser fandet als ich, deswegen mache ich 5.
Alles klar. Adam Greens Aladdin kann man im Internet sich anschauen, auf verschiedenen Distributionsplattformen, iTunes, Amazon, auf Vimeo ist der Film verfügbar, und der tourt auch gerade noch durch Deutschland und promotet den Film, also wenn man da noch irgendwie einen Termin abgreifen kann, dann kann man sich den noch angucken. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, wie das dann so für viele Leute ist, wie oft die dann ihren eigenen Scheißfilm sich angeguckt haben, so, ne? Also ob die dann im Publikum sitzen oder man dann keinen Bock drauf hat. Aber ich dachte, der wäre so sehr verspult und würde sehr viel Mist reden, weil ich habe damals, glaube ich, auf Arte Tracks mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er halt einfach irgendeinen Scheiß geredet hat, und das war gar nicht so. Also sau entspannt, weiß genau, was er da gemacht hat, denkt nicht, dass das irgendwie
klang auch voll
das
nett.
Größte Ding ist. Und das ist so witzig, weil unter YouTube habe ich so einen Kommentar gelesen, wo stand, we get it, you guys think you are the fucking coolest losers on the planet, awesome, this movie looks boring as shit. Und der ist da nicht prätentiös, habe ich das Gefühl, mit diesem Film. Der weiß genau, was er da gemacht hat, Bock mit Kumpels halt so einen Pappmaché-Film zu machen, und das ist ihm auf eine Art auch gelungen, finde ich, mit 1-2 interessanten Gedanken. Und dann reicht's auch mit diesem Film. Wir kommen zum nächsten Thema, und das ist Heaven Knows What.
Yo, Mike!
What's up, girl?
I need you to front me 2 bags.
It's your fucking heart!
And what can I do for you to forgive me? Would you forgive me if I die?
Yes.
Mike!
What?
You said you had me tonight, remember? And I was gonna pay you back
tomorrow. How much do I gotta give you in total?
4.
You just wanna get super high.
Yes, I do!
Abby?
Of course I am.
Explore the power of the mind.
Ja, Heaven Knows What. Gute Frage. Heaven Knows What ist ein amerikanisches Drogendrama aus dem Jahre 2014, und es hat es jetzt dann zum 6. Mai 2016 auch mal in, wenn auch zugegebenermaßen, ausgewählte deutsche Kinos geschafft.
Ich habe auch geguckt, ne, weil wir ja das Thema schnell tauschen mussten, irgendwie in Berlin in Babylon kann man sich, glaube ich, angucken.
Ja.
Da kann man, aber also, das ist schön, das ist hier bei mir um die Ecke.
Ja, siehste. In Heaven Knows What begleiten wir die junge, obdachlose Harley durch ihren Alltag in New York und lernen relativ schnell die 2 Dinge kennen, für die sie lebt. Denn Harley führt 2 Beziehungen. Einmal mit dem ebenfalls obdachlosen Ilya, den Harley über alles liebt, der diese Liebe aber nicht erwidert, leider. Und mit Heroin. Denn Harley, so wie fast alle anderen in ihrem Freundeskreis, ist heroinabhängig. Harleys Tage bestehen dementsprechend hauptsächlich daraus, irgendwie Geld und den nächsten Schuss klarzumachen und gleichzeitig zu versuchen, es dem emotional kalten und verstörten Ilya recht zu machen. Und wie verheerend diese Beziehungen sind, wird auch recht schnell deutlich. So treibt Ilya sie zum Beispiel zu einem Selbstmordversuch, indem er ihr sagt, er würde ihr nur für etwas verzeihen, wenn sie sich umbringen würde. Und ja, so folgen wir dieser Bande so durch ein paar Tage oder Wochen ihres Lebens. Und was wissenswert ist über diesen Indie-Streifen, ist, dass der Film auf dem Leben von Arielle Holmes basiert, die hier dann auch selber Harley spielt. Also sie spielt sich quasi selber. Und eigentlich ist überhaupt der einzig bekanntere Schauspieler ist Caleb Landry Jones, der in X-Men und so auch mal mitgespielt hat. Und der spielt eben diesen Ilya. Und weil der tatsächliche Ilya bereits verstorben ist. Heaven knows what? Berauschendes Drogendrama oder doch zum Abgewöhnen?
Ja, reiht sich in so Filme ein wie Kinder vom Bahnhof Zoo, die ich nicht gesehen habe. Aber es ist, Heaven Knows What ist einfach eine Milieustudie. Das will es, glaube ich, sein. Ja. Das ist es auch. Es ist wirklich interessant, dass Ariel Holmes hier auch ein Buch über diese Erfahrung geschrieben hat. Da jetzt die Hauptrolle spielt und dieses Milieu abbildet. Und ich finde, die Abbildung des Milieus funktioniert perfekt. Mir gefällt es sehr gut, dass wir überhaupt nicht den Background dieser Charaktere erfahren. Wir wissen nicht, wo kommen die her, was machen die, wie sind die auf die schiefe Bahn geraten, so, was machen deren Eltern oder sowas, wo sind die, ne? In welchem Stadium von ihrem Leben sind sie? Und das kommt gut rüber, auch in den Dialogen, finde ich, die halt so nichtig und doch so emotional aufgeladen sind, immer über Scheiß. Und ich denke mir so ein bisschen bei Heaven Knows What, ist ein bisschen so, als würde ich halt die Spacken, die da vom Netto bei uns immer rumhängen, einfach mal einen Tag lang begleiten. Denn es geht schon, man kennt das vielleicht, das würde ich euch auch mal fragen, ob ihr vielleicht Leute kennt, die stark drogenabhängig sind oder so. Man kennt es noch, finde ich, von so Kifferfreundeskreisen in der Jugend, die wenig Kohle haben und so, ja, ich habe das jetzt bezahlt, aber jetzt musst du das, fuck, er hat irgendwie die Papers vergessen und sowas. Also so ganz viele, so wie so die Beschaffungskriminalität, die natürlich damals nicht da war, aber da halt so organisiert wird. Ne? Also du musst irgendwie $10 zahlen, damit du hier wohnen darfst, deswegen musst du dich jetzt morgen auf die Straße setzen. Und es geht immer so um diesen Moment, gleichzeitig um die völlige Wegdröhnung, die dann so ein bisschen durchbrochen wird, dadurch, dass Ariel dem Ilya dann so ihre Liebe gesteht oder einem anderen Charakter halt diese Liebe erklärt, dass sie ihn über alles liebt, egal wie abgefuckt der Typ ist. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich finde, was bei Heaven Knows What wirklich zum Nachdenken anregt, denn eigentlich sitzt du nur da die ganze Zeit und denkst dir, geil, dass ich nicht heroinabhängig bin. Yes, ich habe alles geschafft. Und das, was der Film ganz gut zeigt, ist, dass wie diese Menschen ihre eigene Agenda haben und so am Rande der Gesellschaft einfach so ihr Dasein fristen. Denn du siehst ja, ich glaube nicht, dass das alles Statisten waren, die sie da in New York aufgefahren haben, sondern ich denke einfach, die haben das auf der Straße gedreht und dann die Leute haben sich halt einen Scheiß gekümmert um diese Leute, die da so ja abgefuckt auf der Straße rumlagen. Und das ist was, da kann man drüber nachdenken. Aber ich finde, es geht nicht darüber hinaus, ein Milieu abzubilden. Und das kann halt nur, ja, weiß ich nicht, im gewissen Maße irgendwie interessant sein.
Ja, ich bin also wirklich fast genau deiner Meinung. Oder ich könnte das so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich bin jetzt gerade total geflasht, dass die das selber spielt. Das habe ich nicht recherchiert zu dem Film. Und das flasht mich jetzt doch ganz schön. Weil was ich mich echt auch gefragt habe, ist natürlich wieder mein Blickwinkel, so der schauspielerische, das ist ja der Wahnsinn, was die machen, ne? Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die sehen einfach so aus wie die Leute, die ich hier auch jeden Tag in Berlin sehe. Und die reden so. Und genau wie du sagst, Christian, diese Gespräche, das ist schon der Hammer. So, man erkennt das doch. Man sieht irgendwie Leute an der Bahn sitzen, die haben dann irgendein Handy. Dann schreien sie in dieses Handy, ja, wir kommen gleich, ja, wir müssen jetzt, kommst du, wir haben dem schon gesagt. Und du denkst, die haben auch immer irgendeinen Plan, irgendein Ziel. Und irgendwann in der Mitte des Films wird dir so bewusst, dass dieses Ziel, immer nur noch den nächsten Schuss zu haben, genau, also wie unfassbar schrecklich das ist. Weil die sind ja wirklich für alles zu lazy, die sind zu lazy zum Ficken, es ist nichts mehr da, nichts spielt mehr eine Rolle und dann ist dieser Rausch so kurz und dann geht's wieder von vorne los. Also das, so stelle ich mir die Hölle auf Erden vor, tatsächlich. So, das sind für mich so Existenz, wo ich mir denke, so ja, krass, wie leben die überhaupt, ne? Und das macht der Film mit mir und dadurch finde ich den erstmal prinzipiell sehenswert und auch ja, einfach berührend, zum Nachdenken anregend und auch besser als jetzt zum Beispiel wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich habe den auch gesehen, obwohl das auch ganz schön hart ist, aber die sind noch eine Schippe krasser abgebildet hier so. Ja, aber mehr als diese Studie und als ein ziemlich krasses Ende so, hat der dann nicht mehr mir gegeben. Also den werde ich dann auch irgendwann vergessen, so glaube ich. Ja. Aber das ist es halt so.
Ja, da habt ihr schon gute Sachen gesagt. Also mir hat der prinzipiell eigentlich auch ganz gut gefallen. Mhm. Hatte auch so seine Längen, aber das ist schon insgesamt stimmig. Und was mir hier gefällt, ist eben dieser Studiencharakter. Hier wird nichts überdramatisiert, sondern irgendwie einfach gezeigt. Und das ist die Stärke des Films, dass er das hinkriegt. Weil hier wird kein erhobener Zeigefinger irgendwie benutzt, nicht in der Betrachtung der Obdachlosen selbst oder der Drogenabhängigen, also die werden nicht mit erhobenem Zeigefinger beobachtet, aber auch nicht an den Zuschauer. Also der Film sagt auch nicht, hier, guck dir das an, das ist total schrecklich und du sitzt zu Hause und machst gar nichts. Und das ist irgendwie sehr beruhigend damit. Also es wird dir nicht vorgeschrieben, wie du darüber zu denken hast. So. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, der Film, das ist halt mal wieder einer, der macht keinen Spaß, sich das anzugucken, ist teilweise sehr schwierig zu gucken, aber würde ich auch auf jeden Fall als empfehlenswert einstufen. Einfach weil man hier so ein, ja, halt dieses Blickfenster kriegt, so, und das sollte man dann schon annehmen und regt dann auch zum Nachdenken an, finde ich. Und was ich noch vielleicht ein bisschen als Mehrwert fand, ist auch, ich meine, das macht der Film vielleicht auch nicht absichtlich, aber halt so die Parallele von Liebesabhängigkeit und Drogenabhängigkeit. So, weil bei beidem das ja halt schrecklich ist, dass sie halt einerseits immer nur alles für diese Droge macht und gleichzeitig aber dann auch noch bei einem Menschen, der ihr ja auch im Endeffekt halt schöne Momente beschert, aber viel zu wenig und meistens ist es alles scheiße. Und dass da so eine Parallele halt einfach da ist, weil das vermutlich auch einfach was ist, dass wenn du menschlich jemand bist, der zur Sucht neigt, dass sich das eben nicht nur auf Drogen bezieht, sondern eben auch auf Liebe, auf Beziehungen, auf bestimmte Personen. Das fand ich dann doch sehr spannend, aber der Film macht damit nicht so viel, kann er aber auch nicht so, weil dann wäre viel zu viel, also das macht schon Sinn, dass es nicht so krass aufgezeigt wird. Das war eher sowas, was mir persönlich dabei durch den Kopf dann ging. Fand ich schon ganz spannend als Projekt. Was mich interessieren würde, ist, wie ihr zu dem Soundtrack.
Sehr gut, ich wollte nämlich das gerade auch ansprechen.
Weil da wusste ich einfach wirklich nicht so richtig, ob mir das gefällt oder nicht. Also kann ich auch immer noch nicht sagen. Also es ist ja ganz viel so Moog-Synthesizer-Geplänke und ab, das halt so die Szenen so ein bisschen entfremdet. Und ich weiß einfach nicht. Also ich fand es teilweise echt super nervig und unnötig, aber an anderen Stellen auch wieder ganz geil. Und ich glaube, ich habe selten so einen Film gesehen, wo ich so zwiegespalten beim Soundtrack.
Ich wollte zwei Sachen zur Musik sagen. Die erste ist einfach, dass der Typ, der so ein bisschen diesen hustlenden Hip-Hopper spielt, ist der Rapper Necro. Das ist so ein relativer Underground-Rapper. Ich kann es nicht empfehlen, aber wer mal ein Porno gucken will, der kein Porno ist, kann man das Musikvideo zu Who's Your Daddy von Necro suchen. Ich habe nämlich lustigerweise so ein bisschen Necro mal gehört. Ich mag es auch ganz gerne. Es ist halt so dieser, auch wie bei Immortal Technique, so dieser super, super Agro-Rap. So. Und das finde ich ganz witzig. Aber ich habe immer so lustigerweise mir gesagt, ey, Who's Your Daddy ist echt das sexistische Lied, was ich je gehört habe in meinem Leben. Und dann gibt es auch noch das Video, wie er da im Jacuzzi sitzt mit irgendwie vier nackten Frauen und die nicht gerade zimperlich behandelt werden. Also ist, kann man sich im Internet angucken. Super stümperhaft auch gefilmt. Also finde ich lustig, dass man das Geld hatte für so viel Prostituierte, aber nicht immer einen anzuheuern, der irgendwie ein bisschen ein Musikvideo konzipieren kann. Der spielt damit, fand ich irgendwie witzig. Und dann, genau das wollte ich auch ansprechen, denn Maxi, du hast mir vorhin dann auch geschrieben und genauso ging es mir auch so, ah fuck, jetzt müssen wir noch diesen Drogenfilm gucken quasi. Ne? Oder du hast es nicht geschrieben, aber das war quasi das Ding so, dass man ja bei manchen Filmen weiß man, weiß ich nicht, wenn es irgendwie Captain America ist, okay, das ist Popcorn-Kino, das gucke ich mir jetzt an und bei anderen schiebt man so ein bisschen auf und denkt sich so, habe ich jetzt Lust, mich auf diese Ebene zu begeben? Und ich finde, der Film macht es einem ein bisschen leicht dadurch, dass so viele Szenen von Musik untermalt sind, weil du dadurch immer so ein bisschen eine Distanz aufbaust. Und ich finde aber, das ist nicht zuträglich, diesem Film. Das ist so wie bei Son of Saul. Da gab's das nämlich nicht und deswegen bist du wirklich drin. Und ich finde, dass der Film lässt es nach einer Zeit ein bisschen. Also im Mittelteil kommt nicht so viel musikalische Untermalung. Und das tut dem Film ganz gut, finde ich. Und man hätte sich, glaube ich, eher trauen sollen, darauf zu verzichten, alles noch mit so einer coolen Drive- oder Synthesizer-Geplänkel-Musik zu untermalen, weil auch das Filmposter ja eins ist, wo sie da gerade in diesem Haus, wo sie wohnen, was auch super abgefuckt ist, wie sie da bei dieser Frau wohnen, irgendwie in diesem Abstellschrank oder so. Und dann ist so ein bisschen Neonlicht und ich glaube, dass es ein bisschen Marketingzwecken dient und auch dem Trailer und dass es nicht so richtig passend war in diesem Film, diese Musik da reinzupacken.
Weiß ich nicht. Ich finde das voll den spannenden Gedanken, den du jetzt gerade gesagt hast und ich habe ja leider Son of Saul nicht gesehen. Und trau mich auch nicht rein. Also, werde ihn auch einfach nicht sehen können. So. Also vielleicht irgendwann, aber whatever. Aber ich fand das zuerst ganz schön, weil ich finde, das stellt so einen krassen Gegensatz dar. Ich habe am Anfang, als der Film losging, gedacht, oh, das ist ja wie so Gus Van Sant, Paranoid Park. Das ist so ein bisschen, also daran hat mich das erinnert, am Anfang natürlich nur, ne, als es dann so hart wurde, nicht mehr, aber so ein bisschen Helligkeit, Weichheit, das Licht in dieser ganzen Schrecklichkeit, bisschen wie so eine Blase, die sich darüber legt, und dafür ist die Musik auch ein bisschen gut. Aber dadurch bist du selber ein bisschen in der Perspektive, als wärst du ein bisschen high auch. Also ist die Frage, ob das Extreme, was dargestellt wird, auch dann diesen extremen, puff, du musst jetzt hier sitzen und dich da reinziehen lassen, Charakter braucht. Also ich stelle einfach nur die Frage, weil ich bin mir da selber auch unsicher, ob ich das nicht sogar ganz gut fand. Und am Anfang ist mir der Soundtrack wirklich positiv aufgefallen erstmal. Also meine erste Idee war so, ach, schön, das hier so zu untermalen. So hätte ich irgendwie nicht mit gerechnet. Und mir hat es auch gefallen, dass eben dieser moralische Zeigefinger, und da ist es eben auch wieder so ein bisschen, das müsst ihr mal sagen, wie das bei Son of Saul war, dass das eben nicht so war, weil ich bin halt so groß geworden, dass meine Mama manchmal mit mir so wichtige Filme, die man mal gucken muss als Jugendliche oder als Kind, da hat man sich dann hingesetzt und dann guckt man mal wie Kinder vom Bahnhof Zoo und dann lernt man mal, dass es ganz schlimm ist. So. Und irgendwie so. Und das hat dieser Film irgendwie einerseits dadurch nicht so krass und macht er nicht mit so einem Holzhammer und trotzdem bildet er eben diesen Schrecken einfach so krass ab. Und ich würde den dadurch vielleicht auch jüngeren Leuten empfehlen so und sagen, schaut euch das an und es ist eben nicht so krass der pädagogische Baseballschläger. So.
Ja. Was auch noch ganz spannend ist, ist, dass in einem Interview hat Ariel Holmes halt auch mal gesagt, also die ist jetzt dann clean seit mehreren Monaten und ist da so ein bisschen jetzt dann auch durch diese Befassung mit dem eigenen Thema halt Selbstreflexion da rausgekommen. Und von der wird man auch noch mehr sehen, denke ich, denn was die hier schauspielerisch abliefert, ist mega krass. Ja. Also ich meine, da kann man, natürlich kann man sagen, na gut, die spielt nur nicht selbst, aber man sieht stellenweise wirklich, dass sie einfach krasses Naturtalent ist.
Und wie kann sie das, wenn sie doch noch so nah an der Thematik dran ist, frage ich mich. Das ist ja unfassbar.
Also das ist super krass. Hat jetzt auch irgendwie dann zwei neue Filmprojekte schon am Start, also kann sich da in die Richtung wohl dann irgendwie was aufbauen. Aber die hat in einem Interview gesagt, dass ihr der Junkie-Lifestyle auch fehlt. Mhm. Also dass das nicht, also dass nicht alles scheiße war daran. Mhm. So, weil du halt, weil das eine unglaubliche Freiheit auch ist, jeden Tag von nochmal neu anzufangen, auch wenn es immer wieder dasselbe ist, aber so eine unglaubliche Freiheit, die du halt einfach hast, so, weil dir niemand anders wirklich deinen Tagesablauf irgendwie diktiert und so, fand ich ganz interessant einfach, weil es ist ja oft so, dass dann so Ex-Junkies dann eher so in die komplette Gegenrichtung schwappen und sagen, das war alles schrecklich. Und ich finde es sehr bewundernswert von ihr, die ist ja auch hammerjung, 22 oder so, da wirklich mit so einer Distanz ranzugehen und zu sagen, ja gut, ich bin jetzt clean, aber es war auch nicht alles scheiße da an diesem Lifestyle. Das ist der absolute Wahnsinn.
Ja, spannend. Von mir gibt es für Heaven Knows What trotzdem nur 6,5 von 10 Punkten, einfach als Film. Ich finde, das ist eine sehr gute Abbildung dieses Milieus, aber hat nicht den größten Unterhaltungswert und vielleicht auch nicht den größten reflexiven Wert. Aber Filme, an die mich das so ein bisschen erinnert hat, sind Tangerine, Trainspotting, auch Top 5 und Fruitvale Station. Also einfach Filme, wo du ein paar Tage in einem Leben von der Person bist. Und ich finde, das wurde sehr gut gemacht. Aber Maxi, du hast es auch gesagt, den wird man relativ schnell vergessen und vielleicht war dafür nicht der letzte Punch drin, aber trotzdem ein schönes Projekt, was man sich auf jeden Fall ansehen kann, wenn man mal Lust hat, in dieses Milieu abzutauchen.
Ja, ich schließe mich dem fast an. Ich würde auch 6 von 10 geben. Das ist ein Film, den ich vielleicht nochmal meiner kleinen Schwester empfehlen würde oder so Leuten, die heranwachsen. Einfach das, ne, ist irgendwie, kann man mitnehmen, kann man sich angucken und berührt einen, wenn man in der richtigen Stimmung ist, wahrscheinlich auch ein bisschen. Und sonst ist es ja bewundernswert, was die Ariel Holmes da leistet. Wahnsinn.
Ja, das mit der richtigen Stimmung ist so eine Sache. So, wann ist man jemals in der richtigen Stimmung, um sich anderthalb Stunden Drogendrama unverfälscht und unverschönert reinzuziehen? Ich war eigentlich auch erst so bei 6 von 10, aber einfach von dem Blickpunkt her, was der Film wollte und was er geschafft hat, ist es einfach ein gelungenes Projekt. Und das ist nicht für jedermann, aber das, was es ist, macht es eigentlich sehr gut. Deswegen gebe ich 7,5 von 10 Punkten.
Was ich aus Heaven Knows What auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es immer gut ist, sich einen selbst aus Rasierklingen zusammengebauten Ninja-Wurfstern in der Hosentasche zu haben. Man weiß nie, wann man den mal gebrauchen kann. Der ist ab sofort in den deutschen Kinos, oder vielleicht muss man sagen, der ist ab sofort im einen deutschen Kino, der diesen Film zeigt.
Ansonsten ach wirklich, nur im Babylon?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der ist auch so, also online auf jeden Fall, auf iTunes und so verfügbar, aber ich habe dann mal geguckt, weil ich gucke mal bei Filmstarts, was kommt raus und was kann man halt so gucken, und dann habe ich aber gesehen, okay, vielleicht doch noch in Babylon. Eigentlich wäre der Eurovision Song Contest an dieser Stelle gewesen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns an podcast@drpeng.de, und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt in dieser Woche? Und wegen eines Buches, das ich gerade lese, über das ich aber hier noch nicht reden darf, weil ich es noch nicht durchgelesen habe, habe ich mir eine Internetpause verordnet. Und das funktioniert so, dass ich ein Programm runtergeladen habe für den Mac. Self-Control heißt das. Und da kannst du Internetseiten eingeben, die das Programm für dich blockt. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, irgendwie 7, 8, gehe ich nochmal ins Internet, gucke mal meine E-Mails an und sowas, vielleicht auch auf Nachrichtenseiten, und dann von 10 bis 8 Uhr abends ist das alles blockiert. Also ich kann nicht auf Facebook, ich kann nicht auf YouTube gehen, nicht irgendwelche Nachrichten nachgucken und sowas, weil ich wirklich ein Mensch bin, der sich komplett bespielen lässt mit Entertainment. Wenn er kocht, auch beim Zähneputzen, nehme ich den Laptop mit, habe irgendwelche Musik an oder sowas oder höre einen Podcast, und ich merke, dass ich dadurch nicht im Moment bin und auch nicht zur Ruhe komme. Und dadurch, dass du einfach dann nicht, also man kennt das, weiß ich nicht, man kommt gerade von der Arbeit oder man kommt irgendwie von draußen, geht nach Hause, erstmal Facebook checken. Und ich habe jetzt auch diese, also den Messenger habe ich noch, damit wir halt auch so Podcast-Gespräche machen können auf dem Handy, aber auch die App da nicht mehr, weil es so belanglos ist, dieser Facebook-Newsfeed, den man da sieht. Und ich einfach merke, dass man sich sau schnell ablenken lässt. Also ich bin wirklich, man kennt das ja, man geht in die Küche, um irgendwas zu holen, ist in der Küche, hat vergessen, was es war. Und so bin ich einfach im Leben. So, ich gehe an den PC, um eine Sache zu machen, nochmal zu gucken, okay, was hat Maxi nochmal geschrieben, wann sie Zeit hat für den Podcast. Okay, auf Facebook, ah, okay, der macht das, ah, Artikel von dem, draufgeklickt, gelesen.
Zack, 20 Minuten vorbei, genau, halbe Stunde vorbei.
So, und man
Stunde
weiß nicht mehr, man geht wieder weg dahin, wo man war, und ach, ich wollte ja deswegen auf Facebook gehen. Und das funktioniert ganz gut, merke ich gerade. Nicht, dass ich das irgendwelchen Leuten empfehlen will, nur Leute, die nicht so viel Selbstkontrolle haben, also die mehr Selbstkontrolle haben als ich, brauchen das auf keinen Fall machen. Aber ich merke, bei mir ist es ganz gut, das einfach mal auszublocken, diese ganze Informationsflut, und einfach nur mal in der Küche zu sein und nur zu kochen. Denn dann fallen einem, oder merke ich, mir fallen visuell Dinge auf in der Küche, wenn ich nicht gleichzeitig was höre, während ich koche. Also ich merke dann so, ist diese Lampe eigentlich hier am richtigen Fleck, so, das könnte man eigentlich auch mal ändern und sowas, und werd, ja, bin dann irgendwie mehr im Moment und kreativ, und das funktioniert gerade ganz gut.
Ich finde es sehr witzig, dass es Self-Control heißt, aber halt eine App ist, genau, die nicht von einem selber ist. Aber gut.
Geil, ja, aber wir brauchen.
Ich habe ein kleines Indie-Videospiel runtergeladen. Ich war neulich, ich habe in letzter Zeit echt auch mit dem ganzen Theaterzeug und Uni und so echt wenig Zeit. Oder wie man das eben immer so sagt. Und neulich hatte ich einfach 2 Stunden Zeit und hatte gar nichts zu tun. Und dann habe ich ein Spiel gesucht, was klein ist und man kurz mal, ohne gleich irgendwie 3 Stunden verschwenden zu müssen, spielen kann. Und bin auf Deadbolt gestoßen. Und das ist so, wir haben ja damals alle Hotline Miami ziemlich abgefeiert. Und das ist eigentlich nochmal genau dasselbe Spiel, bloß in schwieriger. Coole Mucke und in 2D-Optik, und man muss in so taktischen Levels als der Tod selbst irgendwelche Untoten zurückholen.
Wie geil.
Und es ist aber sehr schön, weil die Level alle super kurzweilig und klein sind. Das heißt, man kann da echt einfach mal nur 10 Minuten kurz zocken und das bockt. Und man ist, sobald man einmal getroffen wird, sofort tot. Also es halt, geht auch so ein bisschen in die Richtung von, was weiß ich, Dark Souls oder so vielleicht, was einfach, wo es halt einfach mega schwierig wird. Und das ist für alle Fans von Hotline Miami sehr zu empfehlen. Das ist mein Highlight.
Ja, ich möchte vorab jetzt mal sagen, Christian, das, was du gerade gesagt hast, ne, das hätte ich 1:1 auch so sagen können. Und mir ist gerade nochmal aufgefallen, dass wir einfach am selben Tag Geburtstag haben.
Ja.
Und es ist ein bisschen creepy, weil du einfach so 1:1 das so auch so ausgedrückt hast. Ich bin ganz genauso. Ich mache genau das Gleiche. Das ist halt nicht wahr einfach. Ja, und als mir es mit dem Geburtstag gerade einfiel, dachte ich nochmal so, ach krass, ja, deswegen. Also es scheint doch was miteinander
Schütze,
zu tun.
Schütze, ne?
Es
sind die Schützen, ne? So ist es.
Wie bitte? Ich kann Schütze. Nicht Schützen, ja, die ist halt so. Und ich lasse mich auch immer beim Kochen mit einem Scheiß berieseln. Ich stelle jetzt vor, weil ich nicht ganz so was Tolles mir noch überlegt habe, aber ich habe einen ganz guten Filmtipp und wollte den vielleicht mal schon für euch in die Pipeline schießen. Ich habe diese Woche mitgearbeitet bei einem kleinen dänischen Film, glaube ich. Der heißt Welcome to Norway. Und der ist so brandaktuell, weil der sich tatsächlich schon mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gab dieses seltsame Welcome to Norway. Nee, es muss ein norwegischer Film sein, genau. Welcome to Norway.
Und dann haben nämlich...
Ich weiß es nicht genau, sorry. Und dann gab es doch diese Persiflage, wo so war Welcome to Africa, so Afrikaner gesungen haben und getanzt haben und so gesagt haben, ja, hey, welcome to our country. Und darauf bezieht sich dieser Titel und es ist irgendwie eine super skurrile, schwarze Komödie, wo halt ein Typ sagt, ich baue jetzt hier aus meinem alten Hotel, was nicht mehr läuft, ein Flüchtlingsheim und will eigentlich das Geld vom Staat. Und dann versprechen sie ihm, dass er 50.000 Kronen oder was es gibt da kriegt. Und dann stellt sich aber raus, dass es sich nur um Bücher gehandelt hat im Wert von 50.000 Euro und einfach kein Geld. So, und dann kommen diese Flüchtlinge da an und es ist irgendwie... hat mich so ein bisschen erinnert, wirklich von der Machart so an höhere Gewalt. So diese, es tut irgendwann weh, diesen, in Anführungsstrichen, weißen, zivilisierten Helfern zuzugucken, wie die sich immer mehr moralisch demontieren, ja, und diese Flüchtlinge da ankommen. Also ich glaube, der ist echt spannend. Ich habe ihn natürlich nicht ganz gesehen, weil ich halt nur eine Rolle gesehen habe. Ja. Aber Welcome to Norway klingt auf jeden Fall interessant.
Alles klar.
Kein dänischer Film.
Kommt erst am 10. November hier in die Kinos. Dann werden wir vielleicht darüber sprechen. Dann
das wäre toll.
Den sehen können. Aber schon nächste Woche hören wir uns wieder im 103. Pencast. Da reden wir über The Witch und auch noch ein paar andere Filme. Erstmal vielen Dank, Maxi, dass du im Podcast warst mal wieder, dass du uns nicht nur ausgeholfen hast, sondern wirklich auch mit deiner Kompetenz gerade auch bei Lemonade. Weiß ich nicht, wie wir das geschaukelt hätten bei Horst. Wir beide sind ja nur zusammen ein afroamerikanischer Mann. So. Vielen Dank. Komm gerne wieder zu uns. Wenn ihr da draußen Meinungen, Fragen und Feedback habt, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Und wenn ihr den Cast unterstützen wollt, dann besucht unsere Patreon-Seite patreon.com/derpengcast. Da könnt ihr uns unterstützen und den Pengcast of Duty auch früher hören. Wir sind außerdem auf Facebook, facebook.com/derpengcast und auf Twitter ist @derpengcast. Und außerdem im Podcast-Netzwerk Castronauten neben vielen anderen coolen Casts www.castronauten.com. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Things are not so horrible. Now you're not my oracle. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger. Once you were my manager, then you were my passenger. Different lies till now.